So, ihr kennt ja alle die Sprüche, das Buch der Sprüche. Da gibt es herrliche Sprüche drin. Einer meiner Lieblingssprüche lautet der, der Faule spricht oder bleibt im Bett liegen, weil es könnte ein Löwe auf der Straße sein. Ja? Das war damals genauso ungewöhnlich wie heute in den Ortschaften. Da waren liefen keine Löwen rum, ja, aber es könnte ja sein. Ne? Bleibe ich lieber im Bett liegen. Oder der Faule liegt, dreht sich im Bett und die Tür an der Angel. Ja? Herrliche Sprüche. Oder manchmal sehe ich so meine Kinder und denke mir, ja, der Faule führt seine Hand zur Schüssel und nicht wieder zurück zum Mund. Ja? Auch schon zu viel. Jetzt sind wir hier bei der Freizeit. Ja, im Osten nennen wir Freizeiten ja Rüstzeiten. Wir rüsten uns zu. Ihr Bessis, ja, ihr habt sie gleich mal Freizeit genannt. Ja. Was wird dadurch rübergebracht? Weiß ich nicht, vielleicht endlich keine Arbeit mehr. Ja? Und stimmt ja, oder? Endlich mal ein paar Tage frei. Wir können die freie Zeit genießen. Herrlich. Und jetzt kommen wir zusammen und die erste Bibelarbeit, Thema Arbeit. Ja. Damit euch das nicht ganz so schwer wird, fange ich mit einem Witz an. Da kommt der Chef mit dem nagelneuen, richtig schicken, schönen Ferrari zur Arbeit gefahren. Ja? Und da kommt sein Angestellter rausgelaufen und sagt, Mensch, schickes Auto, toll, wow, sieht der gut aus, toll. Und der Chef so, hör mal her, pass mal auf. Wenn du dich jetzt hinsetzt und richtig ranklotzt, ja, und jeden Tag arbeitest, ja, auch am Wochenende durchziehst, ja, deine Familie jetzt erstmal vergisst, ja, wirklich Überstunden machst und nur noch die Arbeit kennst und richtig durchziehst, dann überlege ich mir, noch so einen Wagen zu kaufen. Also, wollen wir anfangen? Brauch vielleicht ein bisschen da hinten. Bei uns war neulich ein Prediger, kennt ihr Jörg Wernberg, der hatte über die Auferstehung und den Himmel gepredigt und er hat dann tatsächlich gesagt, Himmel ist mehr als ein ewiger Mittagsschlaf. Ja? Manche stellen sich ja den Himmel so vor, das ewige Dösen, endlich mal ausspannen. Auf meiner Wanderschaft bin ich viel getrennt und dann bin ich mal bei Leuten mitgefahren, es war nicht bloß einer, aber einer sagte so, boah, arbeiten ja mal Loche und so. Ein Glück muss ich nur noch 20 Jahre arbeiten, dann bin ich endlich Rentner. Ja. Auch eine Lebenseinstellung. So, ich möchte jetzt von euch, dass ihr mal auf eurem Handout reinschreibt, das ist die erste Frage hier, wieso arbeitest du? Schreibe einige Punkte dazu auf und nummeriere sie nach Priorität. Also ich gebe euch jetzt 5 Minuten Zeit, so ungefähr. Geht in euch. Und versucht mal wirklich aufzuschreiben, wieso arbeite ich? Und ihr Schüler und Studenten schreibt auf, wieso gehe ich eigentlich zur Schule? Ja, warum mache ich das? Und seid ehrlich, denkt euch jetzt nicht irgendwelche frommen Gründe aus, weil bei uns keine Löwen auf der Straße rumlaufen oder so. Schreibt es wirklich auf, warum mache ich das? Was ist meine Motivation? Warum gehe ich früh zur Schule? Ja, also wenn die Motivation ist, weil sonst meine Eltern mich bestrafen, schreibt das auf. Ja. 5 Minuten Zeit, wieso arbeitet ihr jeder für sich alleine? So, gut, ich glaube, die wichtigen Prioritäten habt ihr. Lasst es erstmal ruhen und wir gehen dann, kommen dann am Ende nochmal darauf zurück. Also ich denke, uns Christen ist klar, dass Arbeit nicht einfach nur so das notwendige Übel im Leben ist. Spätestens seit Luther wissen wir, Arbeit, das ist ja, wir nennen das ja nicht nur Job oder Arbeit, sondern Beruf. Und das kommt ja von Berufung. Also ein Job ist nur dann ein Beruf, wenn jemand anderes dich damit beauftragt hat und du die Arbeit für ihn machst und eben nicht für dich selber. Unsere Arbeit kann also nur dann Berufung sein, wenn wir sie als Dienst, als Auftrag sehen, der über unseren Eigennutz hinausgeht. Also Arbeit ist mehr als ein Mittel zur Selbstverwirklichung oder zur Selbsterhaltung oder erst recht mehr als oder einfach nicht nur ein notwendiges Übel. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir eine biblische Sicht für unsere Arbeit haben und unsere Arbeit, unser Arbeitsleben auch als einen Bereich sehen, in dem wir unseren Glauben ausleben. Und damit meine ich jetzt mehr als, ich arbeite ordentlich, damit ich Geld verdiene, damit ich meine Familie versorgen kann und darüber hinaus noch die Gemeinde und die Mission unterstützen kann. Ja? Also ich denke, es ist extrem wichtig zu wissen, was die Bibel über Arbeit sagt. Schon alleine, weil wir einen Großteil unseres Lebens mit Arbeit verbringen. Den Großteil jedes Tages, ja, verbringen wir mit Arbeit. Dazu kommt noch, dass gerade unsere Arbeit, unser Arbeitsleben uns sehr viel Probleme bereitet. Nicht jeden, aber doch oft. Und nicht zuletzt wollen wir fragen, was hat unsere Arbeit mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun? Mein erster Punkt lautet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet auch zum Arbeiten geschaffen zu sein. Und das ist ja interessant, die Bibel, die beginnt ja mit Arbeit. Ja? So wichtig ist dieses Thema. Gott schuf die Welt und das war die erste Arbeitswoche. Ja? Das war damals noch eine 6-Tage-Arbeitswoche. Das göttliche Handeln in der Schöpfung, das wird mit einem Wort beschrieben, welches auch für die menschliche Arbeit verwendet wird. Ihr könnt mal aufschlagen, eure Bibeln, 1. Mose 2, Vers 1. 1. Mose 2, Vers 1. Die erste Arbeitswoche ist sozusagen absolviert. Und das wissen wir, weil hier nämlich Folgendes steht, 1. Mose 2, Vers 1. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet. Das Wort Werk, ja, das kann man auch mit Arbeit übersetzen. Er hatte seine Arbeit vollendet. Was er gemacht hatte, er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, von seiner Arbeit, wieder dieses Wort, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, wieder von seiner Arbeit, das Gott schuf, als er es machte. Und nach dieser ersten Arbeitswoche, wo Gott ziemlich viel geschaffen hat, arbeitete Gott weiter. Ja, er erhält seitdem die Schöpfung und regiert sie. Wir sehen das zum Beispiel in Psalm 104, auf den kommen wir heute auch nochmal zu sprechen. Den könnt ihr gerne mit schon aufschlagen, Psalm 104. Da wird nämlich am Anfang die Schöpfung nochmal kurz zusammengefasst. Psalm 104, Vers 5. Psalm 104, Vers 5, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Ja, und dann wird das weiter beschrieben, wie hat Gott die Welt geschaffen. Und dann Vers 10, wie geht das weiter? Gott erhält halt diese Schöpfung, Gott erhält diese Arbeit, er arbeitet weiter. Du lässt Quellen entspringen, Vers 13, du tränkst die Berge aus den Obergemächern, Vers 14, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen und so weiter. Ja, Gott erhält diese Welt, er wirkt, er schafft, er arbeitet weiter. Aber wir wissen, Gott arbeitet nicht nur alleine, sondern er hat auch den Menschen beauftragt zu arbeiten. Müsst ihr jetzt nicht nochmal zurückschlagen, bleibt bei Psalm 104, aber 1. Mose 1, 28, der große Arbeitsauftrag an den Menschen. Ja, gleich auch, 1. Kapitel, unser großer Auftrag für die Arbeit. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Wir werden das dann noch ein bisschen sehen, was das bedeutet, dieses Füllen und Untertan machen. Deutlich wird, Gott hat diese Welt geschaffen und er hat sie geschaffen mit extrem viel Potenzial. Da steckt viel drin. Es ist noch nicht vollendet, aber das Potenzial war von Anfang an in der Welt drin. Und wir haben jetzt den Auftrag, dieses Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Also dieses Füllen füllt die Erde, das bedeutet nicht nur, pflanzt euch fort, sondern das bedeutet natürlich auch, dass wir eine Gesellschaft aufbauen sollen. Und da gehört alles dazu, was zu einer funktionierenden Gesellschaft dazugehört. Und untertan machen, das bedeutet so viel wie kultivieren, ja? Pflegen, verbessern, voranbringen. Also heißt so viel wie, die Menschen sollen dort weitermachen, wo Gott aufgehört hat. Sie sollen die Welt weiterfüllen mit sich und die Welt gestalten für sich. Und sie sollen dabei die Rohmaterialien nehmen, die Gott ihnen bereitet hat, und durch Arbeit Schönes, Nützliches und so weiter hervorbringen. Also der Bauer nimmt den Boden und die Saat und er schafft dadurch Nahrungsmittel. Der Musiker nimmt die Töne und macht daraus ein Lied. So wie Gott das auch gemacht hat. Ja, die Erde war wüst und leer und Gott schuf dann Räume und erfüllte sie. Ja, er brachte Ordnung ins Chaos, er schuf Kreatives. Wir können das sehen. Ja? Gott schuf die Erde und er fing dann an, die Dinge, die er geschaffen hat, zu benennen. Das ist immer auch ein Zeichen dafür, dass man Herr über die Sache ist. Ich, der Sache, der ich Namen gebe, da bin ich sozusagen der Chef. Ja? Gott nannte die Dunkelheit Nacht und das Licht Tag. Er hat es erst geschaffen, dann hat er es benannt. Und jetzt hätte Gott ja weitermachen können. Er ist ja der König über alles, er hätte ja alles benennen können, aber nein, er gibt jetzt den Menschen den Auftrag. Adam hatte als erstes den Arbeitsauftrag, alles zu benennen. Er sollte dort weitermachen, wo Gott aufgehört hat. Und so sollen wir das bis heute durch unsere Arbeit tun. Ich habe ein Buch, das zeige ich euch dann noch, habe ich jetzt nicht mit, in Vorbereitung gelesen von Tim Keller. Das Buch ist über die Arbeit, das heißt Berufung. Ich finde es sehr gut. Jeder, der mit Arbeit zu tun hat, sollte das ruhig mal lesen. Das ist echt genial gewesen, das Buch. Er schreibt dort: Durch unsere Arbeit bringen wir Ordnung ins Chaos, schaffen Neues, bringen die Strukturen der Schöpfung zur vollen Entfaltung und bauen die menschliche Gesellschaft. Ob wir Gene verbinden oder eine Gehirnoperation machen oder den Müll abholen oder ein Bild malen, unsere Arbeit ist Aufbau, Erhaltung und Reparatur des Gefüges der Welt. Und damit bekommt sie Anteil an Gottes Wirken. Es gibt natürlich auch viele Arbeiten, die mit diesem Ziel nichts zu tun haben. Ja? Drogenhandel, Produktion von Pornografie oder vielleicht auch nur, wenn ich meine Arbeit einfach nur dazu mache, um Geld zu verdienen und reich zu werden. Ja? Und noch etwas ist interessant. Gott arbeitet für uns. Er erhält die Welt für uns. Er stellt uns Dinge bereit für uns. Wir arbeiten für Gott. Und noch eine, weil wir ja das weiter ausführen, was Gott hineingelegt hat in die Schöpfung. Und noch eine Perspektive müssen wir haben. Weil Gott uns erhält und beauftragt und befähigt, gilt auch, dass Gott durch uns arbeitet. Gott wirkt durch uns in der Welt. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ja, natürlich müssen die Menschen das Haus bauen, aber Gott muss es überhaupt sie dazu befähigen. Oder Psalm 145, dieser schöne Vers: Gott gibt allen Lebewesen Speise zu seiner Zeit. Ja, wie macht er das? Ja, wie macht er das? Natürlich andere Menschen, ja, die uns die Speise zubereiten. Wenn wir das alles sehen, dann wird deutlich, Arbeit ist nicht das notwendige Übel seit dem Sündenfall. Und der Himmel bedeutet das ewige Dösen, sondern Arbeit gehört zum Paradies. Toll, oder? Man geht in die Schule, zum Studium, auf die Arbeit und weiß, das sind paradiesische Zustände. Also es war Gottes Plan, guter Plan von Anfang an, dass wir in einem Kreislauf von Arbeit und Ruhe leben. Arbeit gehört zum Segen Gottes, zur Schöpfungsordnung. Sie ist also ein menschliches Grundbedürfnis. Ich weiß nicht, ob ihr daran schon mal gedacht habt. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Nicht das, was wir uns erarbeiten, essen und trinken, das ist auch, aber die Arbeit selbst. Sie spiegelt das Bild des Schöpfers in uns wider. Ohne sie fühlen wir uns schnell innerlich leer und unausgefüllt. Wir brauchen Arbeit, um uns körperlich, seelisch und geistlich wohl zu fühlen. Wir brauchen nicht nur das Geld, was wir durch die Arbeit verdienen zum Leben, sondern wir brauchen tatsächlich die Arbeit zum Leben. Sie gehört zu unserem Wesen, zum Menschsein, zum Ebenbild Gottessein. Ein gesunder, stabiler Mensch braucht Arbeit. Wenn ein Mensch überhaupt nicht mehr arbeiten kann oder will, ist er krank. Durch unsere Arbeit spiegeln wir Gott wider. Durch sie vervollkommnen wir die Welt. Durch sie dienen wir anderen Menschen. Durch sie entdecken wir unsere Begabungen und können sie zur Ehre Gottes einsetzen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Arbeit so das Einzige im Leben ist und wir nur Freizeit machen, damit wir uns wieder erholen können und wieder zu arbeiten. Ja? Gott hat gearbeitet und dann hat er geruht und Gott musste nicht ruhen, um sich mal auszuruhen, weil es war ziemlich heftig für ihn. Ja? Sondern das ist dieser Kreislauf, ja? Den Gott für uns eben möchte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist einfach nochmal eine Vertiefung des ersten Punktes. Wieso arbeitest du? Und da möchte ich nochmal mit euch auf den Psalm 104 eingehen. Ich habe dazu einen wunderbaren Artikel gelesen auf der Seite von Evangelium 21 von Stephen Nichols. Und er hat ein tolles Zitat am Anfang. Das geht so: Ich habe einmal eine deprimierende Antwort gehört, die ungefähr so ging. Also, wieso arbeitest du? Wir gehen zur Arbeit, damit wir unseren Kindern Schuhe kaufen können, damit sie zur Schule gehen können, damit sie eines Tages zur Arbeit gehen können, damit sie ihren Kindern Schuhe kaufen können, damit sie und so weiter. Ja. Mit anderen Worten, Arbeit ist sinnlos. Ja, dieser ewige Kreislauf. Und im Himmel sind wir davon erlöst. Warum arbeiten wir? Nochmal Psalm 104. Muss ich ja nochmal aufschlagen. Wie gesagt, am Anfang im Psalm 104 geht es erstmal um die Schöpfung, dann wahrscheinlich auch so ein Rückblick auf die Sintflut. Also erstmal die Grundlage. Und dann lesen wir auch davon, wie Gott eben diese ganze Schöpfung erhält. Ich habe das gerade schon genannt. Und dann Vers 14 lesen wir, dass Gott sich sowohl um das Vieh als auch um den Menschen kümmert. Aber wir lesen dann auch, dass die Menschen eine Rolle haben. Ja? Lesen wir mal Vers 14. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen. Also Gott erhält uns, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Ja? Also hier steckt jetzt schon drin, dass der Mensch den Auftrag hat, die Erde zu kultivieren. Er soll damit was anfangen, damit arbeiten, was Gott ihm da gibt. Ist interessant, ja? Der Psalm beginnt also mit der Schöpfung Gottes, mit Gottes Arbeit und geht dann harmonisch über zu unserem Wirken, zu unserem Werk, zu unserer Arbeit, zu unserem Kulturauftrag. Es wird dann nochmal deutlich im Vers 21 bis 23. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück, machen Feierabend sozusagen. So regen sich alle Tiere des Waldes, so legen sie sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Also merkt ihr diese Parallelität oder dieser Übergang? Der Löwe tut das, wozu er geschaffen ist. Er geht arbeiten und dann geht das harmonisch über. Der Mensch tut auch das, wozu er geschaffen ist. Er geht auch arbeiten. Ja? Das ist seine Ebenbildlichkeit Gottes. Das ist sein Schöpfungsauftrag. Und jetzt wird es interessant. Im Vers 24 geht dann der Psalmist automatisch nicht nur von Geschöpf, zu Mensch, sondern dann auch zu Gott. Das auch, wird einfach daneben gestellt. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Also Gott will, dass wir die Verbindung zwischen unserer Arbeit und Dingen von viel größerer Bedeutung erkennen. Wir arbeiten, oder wenn wir arbeiten, dann spiegeln wir das Werk Gottes des Schöpfers wider. Unser Werk zeugt von dem, der uns geschaffen hat. Wir weisen auf ihn hin. Das heißt, Arbeit ist nicht niedrig, belanglos, sinnlos, absurd oder was man sich sonst ausdenkt, sondern sie hat einen Sinn, sie hat eine Bedeutung. Das geht dann weiter, ganz an der Stelle Vers 25 und 26. Das Meer ist groß, da ist das Meer, so groß und weit ausgedehnt. Da wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß. Ja, Wahnsinn. Gott hat das Meer geschaffen. Das Meer wimmelt voller Leben. Gottes Werk, ja. Da fahren Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich daran tummle. Der Leviathan, ich glaube, es gibt keinen Theologen und auch Geschichtsforscher, der sagen kann, was das jetzt wirklich war. Es muss irgendwas Großes, Beeindruckendes, Furchteinflößendes gewesen sein. Irgendwie ein riesiges Tier, was im Meer lebt. Der tummelt sich im Meer, der fühlt sich da wohl, der spielt da im Meer. Aber was stand davor? Da fahren Schiffe. Merkt ihr? Hier werden Gottes große, erstaunliche, furchteinflößende Werke direkt neben große Werke des Menschen gestellt. Ja, Schiffe. Der Psalmist steht da und staunt. Wow, Gottes Schöpfung und die Werke des Menschen. Was gehört zum Schiffbauen? Mathematik, Physik, fähige Schreinerei, Erfahrung, generationsüberspannende Expertise, die sich aus Versuch und Irrtum ergibt, viel Arbeit. Was gehört zum Segeln mit Schiffen? Navigationstechniken, Expertise, Muskeln, starke Rücken, starke Arme, Härte, Entschlossenheit und Generation von kollektiver Weisheit. Das gehört alles dazu. Das ist wow. Wenn wir vor riesigen Tieren stehen, dann stehen wir da und staunen. Aber auch wenn wir vor großen Schiffen stehen, oder? Da staunen wir. Das macht der Psalmist, ja? Die Werke Gottes, die Werke des Menschen spiegeln das wider. Und dann kommt dieser Vers 27. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie sich. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Also Gott versorgt alle. Er gibt uns Speise. Er erfreut unser Herz und er macht es eben auch, indem er uns Arbeit gibt. Und dann am Ende kommt, das sind ja alles schon gute Parallelen, gute Gründe für unsere Arbeit. Und dann kommt der letzte, das oberste Ziel für unsere Arbeit in Vers 31. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Das ist das letzte Ziel unserer Arbeit. Ja, unsere Arbeit hat einen Sinn. Nochmal, sie weist auf den hin, in dessen Ebenbild wir geschaffen wurden. Wenn wir arbeiten, bringen wir Gott Ehre. Wenn wir arbeiten, erfreut sich Gott an uns. Ja, das ist das letzte, das größte Ziel unserer Arbeit. Wenn wir arbeiten, erfreut sich Gott an uns. Ich muss also nicht als Pastor werden oder 50% meines Gehalts für die Mission investieren, damit sich Gott über meine Arbeit freuen kann. Gott freut sich an mir, wenn ich arbeite. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Haben unterschiedliche Arbeiten einen unterschiedlichen Wert? Bei uns Menschen ist das ja so, oder? Heutzutage ist es so, also damals im Mittelalter und so weiter, da war es noch so klar, da war der Heilige Stand, ja, die Priester und die Mönche und so, ne, und dann halt der Rest. Ja. Heute ist es vielleicht eher so, körperliche Arbeit, so hart malochen, das steht unter Kopfarbeit. Merkt man ja auch daran, was man verdient. Und ich denke, solche Einstellungen, die ja uns auch prägen, die rühren von unserem falschen Denken. Dass wir eben Arbeit als ein notwendiges Übel betrachten. Und die körperliche Arbeit ist körperlich anstrengend, die ist also noch mal viel übler. Ja? Oder wir unterscheiden eben zwischen unqualifizierter Arbeit und qualifizierter Arbeit. Und was wir nicht alles für Unterscheidungen haben. Meistens geht es natürlich um den finanziellen Aspekt. Die Arbeit ist gut, die mehr einbringt. Ich hatte als Kind zum Beispiel den Plan, nachdem ich meinen ersten Arbeitsplan, Räuber zu werden, aufgegeben habe, habe ich dann den zweiten Plan, war dann, wenn ich anfange zu arbeiten, mache ich erstmal 2 Jahre lang Mülltonnenfahrer. Ne? Weil wir zu Ostzeiten damals haben wir uns mal gedacht, da verdienst du richtig Kohle, ja. Das machst du erstmal 2 Jahre, da hast du erstmal was. Ne? Später haben wir uns dann gedacht, ich gehe erstmal 2 Jahre zum Bund, ne? Da kriegst du auch richtig Kohle und da hast du erstmal was. Das war, so überlegt man doch. Ne? Nun, ist euch mal aufgefallen, wie sich Gott im Alten und Neuen Testament präsentiert? Im Alten Testament erscheint Gott als ein Gärtner Und im Neuen Testament als ein Zimmermann. Ein Pastor hat geschrieben, wenn Gott in die Welt käme, wie würde er aussehen? Für die alten Griechen vielleicht wie ein König und Philosoph. Das ist so das Höchste gewesen. So, ne? Für die alten Römer, die hätten vielleicht einfach einen gerechten und edlen Staatsmann erwartet. Aber wie kommt der Gott der Hebräer an die Welt? Als Zimmermann. Also bedeutet, jede Arbeit ist wertvoll. Jeder dient mit seiner Arbeit im großen Ganzen. So ähnlich wie es halt in der Gemeinde auch ist. Ja? In der Gemeinde hat jeder seine Aufgabe, jeder ist ein Glied und jede Sache ist wichtig. Wir brauchen jedes Glied. Ja? Wir können nicht einfach hier den Ellenbogen auslassen. Das wäre nicht so gut. Ja? Alles ist wichtig. Selbst der große oder der kleine Zeh sind wichtig, um das Gleichgewicht zu halten mit dem Körper. Stimmt nicht? Man kann es auch ohne lernen. Ja. Aber es ist hilfreich, ihn zu haben. Also der Pastor darf sicherlich eine schöne Arbeit ausführen, weil er das Wort Gottes studieren darf, darf anderen Leuten über solche wichtigen Sachen reden. Er muss viel mit seinem Kopf arbeiten. Aber wie gut ist es, dass es Konstrukteure gibt, die zum Beispiel Heizschuhe entwickelt haben. In meinem Büro ist es eine Zeit lang ziemlich kalt gewesen. Und dann habe ich mir so einen Heizschuh gekauft. Da kann man beide Füße reinstellen und dann macht man die an und dann ist es warm. Und es ist einfach genial. Ja? Falls jemand so ein Ding braucht, ich habe jetzt eine Heizung im Büro, ich würde das weiter veräußern. Wie gut ist es, dass es Heizungsbauer gibt und so weiter. Wir brauchen das alles. Ja, unser Auftrag Gottes war nicht nur philosophiert rum, sondern seid fruchtbar, mehret euch, ja, baut eine Gesellschaft auf, macht euch die Welt untertan, kultiviert, verbessert, bringt voran. Die Welt ist von Gott materiell erschaffen und Arbeiten, die diese materielle Welt kultivieren, erhalten und pflegen, sind gut. Selbst Rasenmähen macht Sinn. An alle Jugendlichen, die für ihre Eltern Rasenmähen müssen. Komme ich zum vierten Punkt, Beruf und Berufung. Erster Korinther 7, Vers 17. Ich lese mal, glaube ich, die NGÜ ist das hier. Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Ja, die Frage war, ach, ich bin jetzt zum Glauben gekommen, muss ich jetzt mein ganzes Leben ändern? Muss ich mich vielleicht von meinem ungläubigen Partner scheiden lassen? Muss ich jetzt einen ganz anderen Beruf suchen? Muss ich jetzt Missionar werden oder ist jetzt alles anders? Und Paulus sagt, nein, bitte bleibt einfach in dem Stand, in dem Gott euch berufen hat. Klar, wer sich verbessern kann, wer vorankommt, soll das machen, aber nicht irgendwie jetzt aus irgendwelchen Druck heraus, sondern macht das, wozu ihr erstmal berufen seid. Und interessant ist hier die Wortwahl. Gott gebraucht hier religiös aufgeladene Begriffe, ja, zugewiesen und berufen. Gott beruft uns in die rettende Beziehung zu ihm und er weist uns geistliche Gaben zum Bau und zum Dienst in der Gemeinde zu. Diese beiden Wörter, die kommen dort vor, ja, zum Glauben berufen, zum Dienst in der Gemeinde eine Aufgabe, eine Gabe zugewiesen bekommen. Dieselben Wörter jetzt hier für die ganz normale Arbeit. So wie Gott uns geistliche Gaben gibt, um die Gemeinde zu bauen und ihr zu dienen, so gibt er uns Gaben und Fähigkeiten und auch Mittel und Möglichkeiten, um der menschlichen Gesellschaft zu dienen. Auch interessant, als die Leute da zu Johannes dem Täufer gekommen sind. Ne? Sind ja alle möglichen Gruppierungen hingekommen. Ja? Auch unter anderem Soldaten. Ne? Und haben gefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Und er sagt, ja, macht das einfach weiter, aber macht es ordentlich und gut und seid zufrieden mit eurem Lohn. In der Welt geht es bei Arbeit oft um Autonomie des Einzelnen und um Selbstverwirklichung und um Machtinteressen und so weiter. Nach der Bibel ist Arbeit eine Berufung. Ja, wir arbeiten nicht nur für uns, wir arbeiten für den, der uns berufen hat. Ne? Unsere tägliche Arbeit kann nur dann eine Berufung sein, wenn wir sie als Auftrag Gottes sehen, unseren Mitmenschen zu dienen. Und das müssen wir, denke ich, auch beachten, wenn es um unsere Berufswahl geht. Für euch, die ihr jetzt davor steht, was kann ich mal machen? Wir sollen Arbeit und Beruf als Kanal sehen, Gott und unserem Nächsten zu dienen und dann unsere Arbeit dementsprechend wählen und tun. Luther hat das wunderbar am Psalm 147, Vers 13 deutlich gemacht. Psalm 147, Vers 13 steht, Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Ja, gemeint sind die Tore der Stadt. Gott macht die Riegel fest. Was ist jetzt damit gemeint? Ich glaube nicht, dass jetzt der Psalmist hier das Eisen der Riegel im Sinn hatte, ja? Dass das Eisen besonders gut hält. Das ist ein Bild natürlich. Wir könnten sagen, dass unser Zylinderschloss zu Hause seine Funktion macht. Ja, also es ist ein Bild. Die Frage ist, wie sorgt Gott für die Sicherheit der Stadt? Wie sorgt Gott für die Sicherheit einer Stadt? Luther sagt, was da hilft, den Schutz halten, als da sind gutes Regiment, gutes Stadtrecht, gute Ordnung, ernste Strafe, fromme, treue und weise Herren und so weiter. Das ist alles wichtig. Gott sorgt für uns durch die Arbeit anderer Menschen, die er ihre Arbeit, die er eben dann dazu bestimmt hat, berufen hat. Und genauso könnten wir jetzt sehr, sehr viele Verse hinterfragen in dem Psalm, die bieten sich da an, ja, wenn 145 nochmal Vers 16, du sättigst alles, was da lebt. Wie macht Gott das? Ja, natürlich durch die Arbeit der Menschen. Luther vergleicht es auch nochmal mit Eltern, die ihre Kinder erziehen und ihnen das geben, was sie brauchen. Und dann ist es ja so, wenn Eltern ihre Kinder wirklich erziehen wollen, dann geben sie nicht immer alles den Kindern sozusagen schon vorgefüttert, vorgefertigt. Die müssen irgendwann anfangen, ihre Kindern auch Aufgaben zu übertragen. Und die meisten von euch wissen das. Also ich bringe meinen Söhnen zum Beispiel gerade Kloputzen bei. Und die geben sich wirklich Mühe und die machen das toll. Aber ich sag euch, ich könnte das in einem Drittel der Zeit noch besser machen als die. Ja, es dauert echt Zeit. Jede Sache, die ich Kindern beibringe, kostet mich viel Zeit. Aber ich will ja schnell fertig werden. Aber wie wichtig ist es, dass ich Kindern schon früh an beibringe zu arbeiten? Ja, wenn meine Kinder irgendwann mal gerne Klos putzen, ja, da habe ich viel gewonnen. Und so ist es überhaupt. Ja, wenn Arbeit einen Großteil deines Lebens ausmacht, und wenn Arbeit bedeutet, das ist Berufung und ich spiegle Gottes Wesen wieder und ich verherrliche dadurch Gott, wie wichtig ist es dann, dass man das gerne macht, dass man es überhaupt kann, dass ich durchziehen kann. Und das ist die Aufgabe der Eltern, ihren Kindern von früh an beizubringen. Und wenn ihr euren Kindern immer alles vorbereitet und macht, dann werden sie das nicht lernen. Also je früher ihr sie an die Arbeit heranführt, desto besser ist das für ihr ganzes Leben. Es ist ein Segen für ihr Leben, wenn sie arbeiten gelernt haben. Und so macht das Gott eben auch mit uns. Er könnte natürlich alles viel besser selber machen. Macht er aber nicht. Sondern wir sollen es machen, damit wir lernen, damit wir wachsen, damit wir ihn verherrlichen können. Und dadurch bekommen ja alle möglichen Aufgaben, auch gesellschaftliche Aufgaben, eine tiefere Bedeutung. Ja, wählen gehen. Einfach nur Vater oder Mutter sein. Euer Engagement in euren Heimatverein oder was weiß ich. Ja, alles dient dem Kulturauftrag, ja, der Gesellschaft, dem Menschen, im Auftrag Gottes. Wir und unsere Aufgaben sind Kanäle, durch die Gott uns seine Gaben zukommen lässt. Ja, wir und unsere Aufgaben sind Kanäle, durch die Gott uns seine Gaben zukommen lässt. Und darum ist unsere Arbeit nicht nur ein Job, um Geld zu verdienen, um uns selbst zu verwirklichen, um Zeit totzuschlagen oder sonst was. Es ist eine Berufung. Wir dienen Gott mit unserer Arbeit, die er uns zugewiesen hat. Und damit komme ich zum fünften Punkt. Unsere Arbeit und das Evangelium. Wir arbeiten oftmals für unsere Selbstachtung und unseren Selbstwert. Wir definieren unseren Wert durch unsere Leistung. Ja, also das macht der Pastor so. Habe ich heute was geschafft? Fühle ich mich gut? Das macht die Hausfrau so. Ach, ich habe heute wieder nichts geschafft. Die Kinder haben mich ständig von meiner ach so wichtigen Arbeit abgelenkt. Ich muss mich immer um die Kinder kümmern und so weiter. Ja? Das ist immer das, was in unserem Kopf abgeht. Wenn ich was geleistet habe, bin ich gut. Bin ich wertvoll. Habe ich einen Wert. Das ist unsere Prägung hier. Es gibt Länder, wo das nicht so ist, aber hier in Deutschland ist es, glaube ich, so noch. Und es ist gut, sich anzustrengen, um ein Ziel zu erreichen, um gute Leistung zu bringen, auf alle Fälle. Es ist auch richtig, Freude und Zufriedenheit zu empfinden, wenn man seine Arbeit geschafft hat und gut gemacht hat. Ja? Eine Motivation für unsere Arbeit ist einfach, dass ich heute Abend sagen kann, jo, ich habe es geschafft. Und den Feierabend, nach diesem Tag, werde ich viel mehr genießen können, als wenn ich den Tag vertrödelt habe. Der wird vielleicht kürzer sein, weil ich ziemlich fertig bin, aber ich werde ihn viel mehr genießen können. Aber dennoch ist es für uns, obwohl diese Sachen gut und richtig sind, dennoch ist es wichtig zu begreifen, dass uns das Evangelium davon befreit, uns selber durch unsere Arbeit und Leistung beweisen zu müssen. Unseren Wert davon ableiten zu müssen. Das ist die Gefahr. Wenn eine Hausfrau ständig überlegt, sollte ich vielleicht doch irgendwo arbeiten gehen, weil es gehen ja so viele arbeiten, so viele Frauen, dann ist es klar, sie denkt, die Arbeit, die ich hier zu Hause mache, und das ist die wichtigste Arbeit in dieser ganzen Welt, ja, sich um die Kinder zu kümmern, ein behagliches Heim für eine Familie zu schaffen und so weiter, die wichtigste, wertvollste Aufgabe, und das Denken darüber ist, das reicht nicht, das ist nicht wertvoll genug. Und das Evangelium befreit uns hier. Wir dürfen nicht unseren Wert von unserer Arbeit und von unserer Leistung ableiten. Christus hat uns befreit und zu Kindern Gottes gemacht. Wir haben einen unvorstellbar großen Wert. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Die Frucht daraus ist sozusagen, dass wir arbeiten können, dass wir das machen. Und wir sind zu Kindern Gottes gemacht durch das, was Christus für uns gemacht hat, getan hat. Gott liebt uns. Er hat einen Plan mit uns. Er will uns verändern und er will uns gebrauchen. Und das befreit uns von herablassender Haltung gegenüber einfacher, monotoner Arbeit, ekliger Arbeit, schwieriger Arbeit, ja, Klo putzen oder ständig vielleicht schwierige Entscheidungen treffen zu müssen oder schwierige Gespräche führen zu müssen, Brötchenmaschine bedienen zu müssen. Ich habe einen Cousin, der ist Bäcker, der hat also 20 Jahre lang eine Maschine bedient. Eine Brötchenmaschine. Könnte man denken, ich habe mir immer gedacht, wie kann er das noch machen? Wie schafft er das nur? Ja? Ist doch Wahnsinn. Ne? Der hat leckere, super leckere Brötchen gemacht für viele Leute. Ist doch genial. Ne? Also das befreit uns vor dieser herablassenden Haltung und eben auch vor Stolz auf höhere Tätigkeiten. Jede Arbeit wird ein Ausdruck der Liebe gegenüber Gott, der uns erlöst hat, und auch gegenüber den Nächsten, den wir Gottes Liebe weitergeben sollen. Ja, jede Arbeit, außer natürlich diese sündigen Sachen, ja, wird ein Ausdruck der Liebe gegenüber Gott und der Liebe gegenüber zum Menschen. Ein Christ kann voller Freude und Zufriedenheit niedere Arbeiten machen, monotone Arbeiten und so weiter. Und er kann sich aber auch an die schwierigen, herausfordernden Sachen ranwagen. Wenn ich Arbeit als etwas betrachte, um Geld zu verdienen und Freizeit zu bekommen, wenn das alles ist, dann ist Verbitterung in meiner Arbeit vorprogrammiert. Ja, dann ist wirklich so, ach, in 20 Jahren bin ich Rentner, dann beginnt mein Leben. Dorothy Sayers, das ist eine Schriftstellerin, die berichtet über die Zeit im Zweiten Weltkrieg und sie zitierte da einen Chirurgen, Der sagte Folgendes: Ärzte praktizieren nicht in erster Linie, um Leiden zu lindern, sondern um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Heilung der Kranken geschieht nebenbei. Anwälte übernehmen Mandate nicht, weil sie eine besondere Leidenschaft für das Recht haben, sondern weil die Jurisprudenz ein Beruf ist, der ihren Erwerb sichert. Jetzt kommt der Punkt mit dem Zweiten Weltkrieg und jetzt diese interessante Erkenntnis. Der Grund, weswegen Männer sich in der Armee oft glücklich und zufrieden fühlen, ist der, dass sie dort zum ersten Mal in ihrem Leben etwas nicht um der Bezahlung willen, die eben lächerlich war, sondern um der Sache willen tun. Jeder wusste, dass er mit seiner Arbeit zum Überleben der Nation beitrug. Das erste Mal hat man gearbeitet für eine Sache, die über einen selbst hinausgeht. Durch unsere tägliche Arbeit retten wir vielleicht momentan nicht das Überleben unserer Nation. Wir arbeiten vielleicht auch nicht alle direkt als Missionar und Bibelübersetzer oder irgendeinem geistlichen Bereich. Wir spenden vielleicht auch nicht extrem viel, weil wir es gar nicht können, für diese Arbeit. Aber wir dürfen unseren Mitmenschen nützlich sein. Umso mehr, wenn wir unsere Arbeit fröhlich und treu tun. Und wer das tut, wer seine Arbeit fröhlich tut und mit diesen Anliegen, ich möchte es gut tun, ich möchte es treu tun, der wird dann meistens auch sehr schnell dazulernen, der wird sich weiterentwickeln, der wird dann auch arbeitstechnisch aufsteigen. Das ist der Weg, wie man Karriere macht. Ja, die Bibel sagt das auch. Wer am Kleinen treu ist, dem wird dann mehr anvertraut werden. Das ist nicht immer so, aber das ist der Normalfall. Das heißt, vor allem ihr jüngeren Leute, das Ziel arbeitstechnisch im Leben ist nicht, dass ich meinen Traumjob mal machen kann, sondern das Ziel ist, dass ich die Arbeit, die ich dann eben mache, gut und treu mache. Das ist das Ziel. Und das nimmt schon extrem viel Druck weg von dem Ding, oh, was mache ich bloß, damit ich später ja den Job mache, wo ich dann auch mein Leben lang das irgendwie hinkriege, weil ich Spaß dran habe. Versteht ihr, Gott will kein Doppelleben von uns. Hier unser Glaubensleben, dort unsere Arbeit. Hier Sonntagmorgen, dort der Rest der Woche. Und da muss ich eben durch, bis dann endlich wieder eine Freizeit ist, wo ich aufatmen kann. Auch unsere Arbeit ist ein Dienst für Gott. Auch unsere Arbeit ist Gottes Dienst. Und darum sollen wir sie gerne und gut machen, sollen uns, wo es geht, verbessern und in diesem Sinne eben im positiv guten Sinne Karriere machen. Gleichzeitig gilt natürlich, ich kann mein Arbeitsfeld oftmals auch gut zur Evangelisation nutzen, ja, dass ich jetzt mit Leuten in Kontakt komme, dass ich dann auch mal über das Evangelium was sagen kann und so weiter. Dass ich einen freundschaftlichen Kontakt zu meinen Kollegen suche. Aber wisst ihr was, wodurch ihr vor allem ein Zeugnis seid? Indem ihr eure Arbeit gut macht und treu. Das ist so der Grundsatz, der biblische Grundsatz. Gute, kompetente, ordentliche Arbeit ist eine Form von Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Gute, kompetente, ordentliche Arbeit ist eine Form von Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Und das hat natürlich dann Konsequenzen. Zum Beispiel für meine Arbeitsmotivation. Das gibt mir Motivation. Eben nicht, ich muss jetzt wieder auf Arbeit und die Brötchenmaschine befüttern, sondern mit dem, was ich dort mache, kann ich Gott dienen und den Menschen. Oder eben auch, wenn ich die Wahl habe, ja, von meiner Befähigung und von meinen Möglichkeiten zwischen einer Arbeit, wo ich mehr anderen dienen kann oder wo ich mehr Geld verdienen kann, dann sollte ich mich vielleicht für die erstere entscheiden. Nicht immer. Es gibt auch Arbeiten, wo ich sage, es ist besser, wenn ich einfach mehr verdiene. Kann auch sein. Aber das sind dann Sachen, die ich überlegen muss. Und nicht zuletzt habe ich durch diese Grundeinstellung, durch diese Erkenntnis einfach mehr Befriedigung in meiner Arbeit. Gerade wenn sie langweilig ist, wenn sie nicht gut bezahlt wird oder wenn sie nach weltlichen Ermessen einfach unattraktiv ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich, oder die meisten von euch, den Film Die Stunde des Siegers über diesen Olympiasieger Eric Liddell, der dann auch Missionar wurde. Sein Vater war auch Missionar und er sagte ihm Folgendes in dem Film: Du kannst Gott loben, indem du eine Kartoffel schälst, wenn du sie perfekt schälst. Ja, du kannst Gott loben, wenn du eine Kartoffel schälst, indem du sie perfekt schälst. Und wie ätzend ist es, ständig die Kartoffeln zu Hause zu schälen. toll, oder? Wir können mit Kartoffeln schälen Gott loben. Ja, wir können Gott loben mit Klos putzen, mit Tische abwischen, mit allen möglichen niederen Diensten. Unsere tägliche Arbeit ist ein Stück Anbetung, ein Stück Gottesdienst. Er hat uns zu dieser Arbeit berufen, er hat uns dafür zugerüstet. Wir machen sie treu und gut und damit loben wir ihn und dienen dem Nächsten, wie er es in uns aufgetragen hat. So, ich weiß, das klingt jetzt alles schön, aber es ist so, arbeiten gehen, unsere Arbeit ist auch ein Problemfeld, ein großes Problemfeld. Ja, wo wir viele Anfechtungen haben, Überlastung, wo wir keinen Ertrag sind, keine Frucht, wo wir denken, das ist doch sinnlos, was ich mache, nutzlos, hier werde ich ausgebeutet oder ich habe einfach keine Lust, ich habe einfach keinen Bock, das zu machen. Ich muss mich überwinden, ich weiß, es ist gut, aber ich habe keinen Bock und so weiter. Es gibt viele, viele Problemfelder im Bereich der Arbeit. Aber wenn wir das schon mal erkennen, die Arbeit ist kein Fluch nach dem Sündenfall, von dem wir dann endlich im Himmel befreit werden, sondern wenn wir sehen können, es ist eine Berufung, wir können Gott dienen. Und die Lasten und die Probleme, die wir bei der Arbeit haben, das ist der Fluch. Aber es ist nicht die Arbeit selbst, die der Fluch ist. Auch die Arbeit liegt sozusagen unter der Sünde. Aber jetzt dürfen wir wissen, Christus ist gekommen und hat uns von diesem Fluch der Sünde befreit. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Arbeit. Er hat uns von Sünde und Tod befreit. Das ist das Allerwichtigste. Aber das Evangelium betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Christus hat uns befreit, er hat uns zu Kindern Gottes gemacht, sodass wir auch jetzt wieder von Herzen unsere Arbeit für Gott, für Christus machen dürfen. Und das ist, damit möchte ich schließen mit diesem Vers aus Epheser 5, Vers 6. Jetzt werden wir den hoffentlich noch in der Tiefe viel mehr verstehen können. Epheser 5, Vers 6, diese christliche Haustafel, wo es dann eben um die Arbeitenden, um die Knechte geht. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. Also das bedeutet, dass ihr euch Mühe gebt, dass ihr treu seid, dass ihr gute Arbeit macht. Das steckt da drin. In Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Wenn ihr arbeiten geht und eure Arbeit gut macht, tut ihr den Willen Gottes. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei Sklave oder ein Freier. Wenn ihr arbeiten geht, dann dient ihr in erster Linie Gott. Und er wird es euch auch belohnen. Amen.